Hallo und herzlich willkommen an alle Zuhörenden beim Podcast von Goliath Watch, die Schatzinsel, heute aus dem FSK-Studio in Hamburg. Genau, wir sind Thomas und Gesa und wir unterhalten uns heute mal über die Vermögensteuer und wollen da ein bisschen über die Mythen sprechen, auflösen, soweit möglich.
Ja, genau. Also die große Frage, was spricht denn eigentlich wirklich gegen die Vermögensteuer? Macht das überhaupt Sinn, das Ding? Und welche dieser Kritiken, die da immer so rumgehen, machen denn überhaupt Sinn? Und was sind eigentlich die Argumente, die dafür und dagegen sprechen?
Ja, du hast ja schon die großen rumgeisternden Mythen aufgeschrieben, die es da gibt. Die gängigen Mythen sind ja irgendwie, Vermögen wird doch schon besteuert. Ganz groß ist immer, Unternehmen wandern ab. Genau, womit wollen wir anfangen? Hast du einen ersten Punkt, der dir gerade am meisten am Herzen liegt? Und dann
Ich will einfach mal mit unserem Pad anfangen, wie so alle immer sagen, sie haben so ein totales Pad. Ja, wir haben hier ein DIN A4-Blatt. Nee, aber fangen wir doch mal einfach ganz oben an. Es gibt ja die eine Aussage, ja, ich zahle doch schon so viel Steuern. Ich bin Susanne Klatten, Klaus Michael Kühne. Ich bin hier die große Schulter, die hier das ganze Land finanziert. Ja, ich
Das
frage mal
ist
dich, stimmt
ja.
es denn? Was würdest du denn sagen, wenn jetzt hier so, Klaus Michael Kühne reinschneidet ins FSK oder in unserem Podcast und sagt, ja, ich zahle doch hier schon total viel. Ich finanziere die Elfi.
Ja,
Was muss ich denn noch alles zahlen?
stimmt natürlich nicht. Also zum einen kann man sagen, dass die Vermögensteuer in Deutschland zwar im Grundgesetz verankert ist, aber real nicht erhoben wird seit 1997. Genau, im Verhältnis zahlen vermögende Menschen eigentlich viel weniger Steuern, anteilig an ihrem Vermögen gerechnet
Ja,
natürlich.
genau.
Und das kannst du schon mal nicht sagen, dass sie so wahnsinnig viel vom Gemeinwohl mitfinanzieren. Dann, wenn du Klaus Michael Kühne natürlich nimmst, der irgendwie eine Stiftung hat, der Spenden macht. Also ja, natürlich macht er das, aber zum einen ist auch erwiesen, dass irgendwie Menschen mit großem Vermögen anteilig an ihrem Vermögen gerechnet viel weniger spenden als Leute mit kleinem Vermögen quasi. Und dann zum anderen ist es natürlich auch gar nicht, also es ist nicht demokratisch. Es ist eben Kühne, Klatten, wie auch immer, die stecken ihr Geld halt in Projekte oder ja oder in Stiftungen, wie auch immer, die ihnen zusagen persönlich, die sie für ja wichtig erachten und die natürlich auch, also im Falle von Stiftungen, häufig in ihrem Namen stehen, was natürlich auch einen Vorteil für die hat, also ein Imageprojekt quasi dann ist.
Ja, ist ja nicht selbstlos, genau.
Genau, es ist nicht selbstlos.
Genau, ist ja ein Unterschied zwischen Spenden und Steuern zahlen. Ja, bei Spenden entscheide ich ja, wo ich mein Geld hingebe oder ich eine Stiftung mache, entscheide ich, was diese Stiftung macht. Ich bin weiterhin eigentlich Herr über dieses Eigentum. Ja, während ich halt, wenn ich sage, ich zahle Steuern, dann entscheiden halt die politischen Mehrheiten im Bundestag, wo das Geld hinfließt. Und das ist ja ein riesengroßer Unterschied. Und das Zweite, ich will zwar nochmal zurückkommen, weil es gibt ja schon die Aussage, wo dann Überreiche, wie wir die immer nennen, ja sagen, ja, aber ich zahle doch schon so viel, ich bin doch schon hier die Leistungsstütze. Und das ist ja, also ich bin immer ein ganz großer Fan von diesem Bild vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, der Walfisch in der Badewanne. Und da kommt ja ganz, ganz stark raus, dass wir die oberen 15% in Deutschland, das sind also Leute, die dann halt schon irgendwie über 1 Million Vermögen haben, da bist du auf jeden Fall bei den oberen 15% dabei, die zahlen prozentual weniger als die unteren Leute. Klar, wir haben halt die dann eigentlich so einen Anstieg halt bis zu den oberen 15% und dann nimmt die Abgaben- und Steuerlast wieder ab. Das ist ja ein Wahnsinn. Wir haben ja eigentlich schon das Prinzip, also Grundprinzip von Steuerlehre ist ja eigentlich, die starken Schultern zahlen eigentlich die großen Beiträge. Und das ist nicht so. Und deswegen ist das Argument, kann man das relativ leicht entkräften. Man kann ja sagen, vielleicht absolut von Absolutbeträgen, weil einfach die Vermögen so mega krass ungleich sind. Also wir reden ja bei Klaus Michael Kühne von Beträgen über 30 Milliarden. Ja, also wir haben eine mega krasse Vermögensungleichheit, die massiv nach oben zunimmt. Den oberen 10%, oder können Susanne Klatten und Klaus Michael Kühne ja dazu, gehören 70% dem, was in Deutschland ist. Na
Ja.
klar, wenn ich so viel Vermögen habe, habe ich natürlich relativ hohe Einkommen. Ja, natürlich zahlen die viel Steuer so als Absolutbeträge, aber prozentual von dem, was sie eigentlich, zahlen die weniger als die normalen, durchschnittlichen Leute in diesem Land. Und das ist natürlich, deswegen ist es natürlich falsch zu sagen, wenn Leute sagen, ja, ich bin total belastet und ich zahle total viel. Nein, ihr zahlt zu wenig.
Und gleichzeitig, weil wir ja auch gerade schon davon gesprochen haben, dass Steuern was anderes sind als Spenden nochmal. Hm. Ist ja ein anderer Kritikpunkt, der häufig kommt in dem Zuge, ist, dass der Staat Geld für Dinge ausgibt, die vielleicht nicht nötig sind oder dass irgendwie die Gelder dann in falsche Richtungen fließen oder was auch immer. Und dem gegenüberzustellen, dass Reiche stattdessen ihr Geld spenden sollen, macht ja überhaupt keinen Sinn.
Ja, also die Forderung in den USA gibt es ja ganz paradox. Also bei so Marktradikalen, also Marktlibertären, ja, gibt es ja diese Idee, Steuern sind Raub. Leute sollen irgendwie, also so Elon Musk-mäßig, ja, Leute sollen irgendwie frei entscheiden, was sie mit ihrem Geld tun, und der Staat soll halt nur noch über freiwillige Beiträge finanzieren. Ist doch ein Schwachsinn. Nee, wir haben eine Regel, die alle gleich trifft. Jeder zahlt halt abhängig von seinen Möglichkeiten hier in die Kasse der öffentlichen Hand ein, und wir entscheiden dann alle, wo dieses Geld hinfließt. Klar haben wir Ungleichheiten im politischen System, ja, aber trotzdem ist es ja eine Grundregel, und einfach sagen, wer gerade lustig ist, wirft was in den Topf rein. So läuft halt eine normale Gesellschaft halt nicht.
Ja, und wenn Menschen wirklich unzufrieden damit sind, wofür der Staat Steuern ausgibt, dann ist das ist ja ein kontinuierlicher Kampf in Demokratien. So. Ja. Also das muss eben kontinuierlich ausgehandelt werden, wofür Steuergelder ausgegeben werden, wo die hinfließen müssen, was eben benötigt wird. Das hat erstmal nichts damit zu tun, wie diese Steuern erhoben werden. Das ist ein anderer Punkt.
Genau, und da kann man eigentlich nichts gegen die Vermögensteuer einführen. So, also Mythos 1 ist widerlegt. Ja. Yeah. So, also, zack, peng. Machen wir weiter. So, das zweite Argument, das hat ja auch die CSU in Bayern plakatiert, dass hier eine Vermögensteuer dazu führt, dass die Oma oder der Opa sein kleines Häuschen verliert.
Und auch das ist sehr schnell zu widerlegen, weil, also je nachdem natürlich, wie viel das Häuschen von euren Großeltern so wert ist, seid ihr da höchstwahrscheinlich nicht von betroffen. Also wie die Vermögensteuer wirklich erhoben wird, lässt sich ja außer zum einen noch bestimmen. Und zum anderen gibt es aber, oder gab es in der Vergangenheit auch schon hohe freie Beträge. Und das würde, wenn jetzt irgendwie die Linke oder SPD, Grüne davon sprechen, dann sind die Freibeträge meistens so bei 1 Million Euro. Das heißt, alles darunter ist sowieso schon mal nicht von der Vermögensteuer betroffen. Das ist wahrscheinlich das Haus von euren Großeltern auch. Und der Freibetrag könnte ja auch höher angesetzt werden. Ja,
klar. Genau. Nee, der Punkt ist ja, es wird vielleicht mal zwei Sachen aufnehmen. Das erste ist mal, dass viele Leute sich falsch einschätzen, wo sie stehen. Und das ist ja schon mal ein Punkt. Also wenn ich halt mal sage, wann gehöre ich zu den oberen 5% in Deutschland, muss ich ein Nettovermögen haben von 1,4 Millionen. Darunter gehöre ich zu den unteren 95%. Ja, das muss erstmal klar werden, wo wir erstmal reden, wo sich wie stark denn eigentlich Reichtum und Vermögen ballen, wer da wo dahin gehört. Und dann geht es ja auch nochmal mega steil nach oben. Ja, unter den oberen 5% sind die Unterschiede massiv. Und dann unterscheiden sich natürlich die Parteien sehr massiv. Und dann ist halt die große Frage, wie viel Vermögen dürfen Menschen eigentlich besitzen, ist die erste Debatte. Gibt es eine ganz große Debatte gerade über Limitarismus, wo es zum Beispiel so Debatten gibt. Ist es nicht eigentlich, kann man wirtschaftsethisch sagen, dass eigentlich niemand mehr als 10 oder 50 Millionen besitzen darf in privater Verfügungsgewalt? Mhm. Genau, also das ist mal die erste Frage. Und ich glaube, mit 10 Millionen oder 50 Millionen kann man schon ein relativ schönes Vermögen haben. Da geht schon ein bisschen was. Ja, und dann kann man sich mal fragen, in Hamburg die Immobilienpreise mal anschauen. Mhm. Ich habe mal zum Spaß mal zur Vorbereitung das mal gemacht. Okay, was kostet denn so eine normale Wohnung in Hamburg? Jetzt nicht in Rotenbaum oder in Blankenese, was kostet denn so eine Wohnung hier in Hamburg?
Vielleicht so 400.000
Euro. 400.000, halbe Million, ja, so ungefähr, glaube ich. Dann habe ich eine relativ standardmäßige Wohnung, da wäre ich noch nicht in der Vermögensteuer. Also die Linke sagt ja, Vermögensteuer ab 1 Million. Die SPD ist bei 100 Millionen und die
100 Millionen sogar.
100 Millionen, ja, will die SPD, ist so die SPD-Variante. Da
seid ihr auf der sicheren Seite.
Da seid ihr auf jeden Fall, selbst in Rotenbau mit einer normalen 5-Zimmer-Wohnung seid ihr da immer noch steuerfrei, ja, wenn ihr SPD wählt. Und das Dritte ist natürlich, die Grünen fordern 1 Milliarde. Ab der 1 Milliarde geht dann die, also wie gesagt, das ist schon eine Frage, je höher ich den Betrag mache, desto mehr Leute sind, desto weniger sind davon betroffen. Aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt die breite Mehrheit in Deutschland Vermögen hätte, die durch eine Vermögensteuer auch von der Linken betroffen wären. Ja, und wer halt mehr als 1 Million hat in Deutschland, netto, schuldenfrei, kann man schon mal fragen, ja, da gibt es halt einen ganz großen Teil dieser Bevölkerung, die haben dieses Vermögen nicht. Und dann fangen wir erstmal langsam an. Also selbst der 1 Million hat, zahlt jetzt nicht massiv viel, wenn wir wirklich sagen, wir fangen auf 1 Million an mit 2%. Ja, das sind 2.000 Euro im Jahr dann.
Was so. Ja schon eine hohe Forderung ist vergleichsweise. Also ich habe häufiger gelesen, 1 Million 1%, dann 100 Millionen 2% oder so.
Ja, genau. Also das muss man erstmal schauen, weil, glaube ich, viele überschätzen es halt ganz massiv. Und insbesondere, man muss natürlich darüber reden, dass ja eigentlich, also bei der Erbschaftssteuer ist ja klar, das Häuschen, das ist immer so eine Debatte bei der Erbschaftssteuer, das Häuschen, das man halt bewohnt, das ist ja steuerfrei in der Erbschaftssteuer. Das wird ja nicht besteuert. Ja, aber es ist ja genutztes Wohneigentum, das kriegst du steuerfrei.
Ah, okay.
Außer ich bin jetzt total falsch gestrickt.
Schau mal, wusste ich nicht.
Ja, also Steuerberaterinnen gerne bei uns melden, ob wir da falsch liegen. Ja, aber nach unserem Kenntnisstand oder nach meinem Kenntnisstand ist auf jeden Fall das selbstbewohnte Häuschen, das ich erbe von meinem Oma oder Opa, das kriege ich erbschaftssteuerfrei. Aber wir reden ja über die Vermögenssteuer. Wir haben halt zwei Vermögenssteuerarten. Man kann ja eher die Erbschaftssteuer sagen und dann halt die jährliche Vermögenssteuer oder halt eine einmalige Vermögensabgabe. Es gibt ja unterschiedliche Varianten, wo wir über Vermögensbesteuerung reden. Also, dass die Oma gleich ihr Häuschen verliert, ist jetzt auch nicht der Fall. Eine Million Steuern zahlen, das dauert einmal, bis man die Million dann weg hat, wenn man dann mal so anfängt mit 1000 Euro im Jahr. Das dauert lang, bis das Häuschen weg ist. Ja, dann die... Ja, hast du was?
Mythos. Nee, ich wollte weitermachen. Das leitet ja direkt schon zum Sonderweg in Deutschland vor, dass es sehr hohe Freibeträge gibt, Steuerfreibeträge auf Erbschaft. Ja. Dass auch in Deutschland es auch hohe Steuerfreibeträge auf Schenkungen gibt. Alle 10 Jahre kann man 800.000 Euro steuerfrei vererben.
So. Ja, es wird halt, ich sag's jetzt mal relativ hart, es wird halt schon von einigen Interessengruppen in diesem Land einfach wirklich schlichtweg gelogen. Ja, es werden einfach Falschbehauptungen aufgestellt. Hauptsache es ist erstmal irgendwie so ein Mythos im Raum, so eine Lüge, und dann muss man wieder dagegen arbeiten. Also wir haben Freibeträge, wir haben Möglichkeiten. Also von dem her heißt es nicht, dass hier jeder dann sofort zur Kasse gebeten wird und sein Vermögen verliert. Wir haben halt schon einen Punkt bei Vermögenssteuern immer die Frage, ja, die Reichen fliehen dann aus Deutschland. Dann heben am Hamburger Flughafen die Flugzeuge mit den Goldbarren ab.
Ja. Stimmt das denn, Thomas?
Stimmt das denn? Also ich habe einmal mich schlau gemacht und sage und wogen, es ist wissenschaftlich nicht eindeutig zu sagen. Es gibt die und die Beispiele. Also man kann nicht das eine und nicht das andere sagen. Also ich bringe es mal durcheinander, Norwegen oder Schweden, die haben gerade die Vermögenssteuer erhöht.
Norwegen,
ja das genau. Ich auch da ist, glaube ich, einer der großen Eigentümer von IKEA ist dann ausgewandert, aber sonst blieben da eigentlich alle zurück. Also wenn wirklich, die Zahlen sind nicht belastbar, maximal so 2-3% des Vermögens verlässt das Land. Das sind so ungefähr Zahlen, die da rumgeistern. Also man sieht keinen Ausfluss, dass dann irgendwie so die große Auswanderung von allen Leuten, die mehr als 1 Milliarde haben, aus Deutschland passieren. Außerdem, gewisses Vermögen kannst du ja gar nicht weg groß ziehen. Die Häuser sind ja weiterhin in Deutschland. Also von denen ist es teilweise ein bisschen, man kriegt nicht alles raus und die große Evidenz dafür ist eigentlich nicht da. Also sowohl für das eine als das andere nicht. Es gibt die einen und die anderen Beispiele. Also die Schweiz hat seit Ewigkeiten eine Vermögenssteuer. Es gibt viele Länder, die Vermögenssteuer abschaffen. Das ist aber eher eine Frage von Steuerkonkurrenz global. Aber diese großen empirischen Beispiele, es gibt halt Beispiele für das eine und fürs andere. Ja, und von dem her kann man jetzt nicht so schlichtweg sagen, es führt sofort das Kapital, alle Superreichen, Überreichen werden Deutschland verlassen. Nee, wir nehmen ja jetzt hier Ende Januar 2025 auf, es war jetzt ja gerade Davos. Und da waren ja auch über 300 Milliardäre, die gesagt haben, wir wollen endlich mehr Steuern zahlen auf unser Vermögen. So, von dem her kann man jetzt nicht sagen, dass das irgendwie stichhaltig ist. Es wird halt viel vorgeschoben, es gibt natürlich einen kleinen Effekt, aber maximal einen kleinen Effekt, der wenig belastbar ist.
Fand an dem Fall von Norwegen auch interessant. Es gab einen Wegzug einfach von Superreichen, der zu beobachten war, der aber jetzt nicht maßgeblich höher war als in den letzten Jahren, und vor allem sind die Einnahmen durch Vermögenssteuer natürlich trotzdem gestiegen. Mhm. Und Schweden hatte die Vermögenssteuer schon abgeschafft und auch da wurde nicht beobachtet, dass irgendwie großartig Menschen mit viel Vermögen zurückgezogen werden.
Ja, genau. Aber jetzt ist also die Frage, wie hoch sind denn Vermögenssteuer? Ist jetzt Deutschland, also Deutschland hat ja gerade, also wie du hast ja schon gesagt, 97 wurde die Vermögenssteuer ausgesetzt, die Vermögenssteuer X weiterhin, wird nicht erhoben. Mhm. Wie hoch ist denn eigentlich die Vermögensbesteuerung global? Hast du was gefunden bei deiner Recherche?
Na, wenn wir jetzt in Europa sind, ich glaube, das waren auch immer so zwischen 1-2% oder so.
Ja, klar. Also es ist eigentlich schon, dass eigentlich das Vermögen schon mit 1-2% besteuert wird. Ja.
Nicht so hoch im Vergleich zu, wann war das, in den 20ern, als sie irgendwann mal bei 90.
Ja, ja, genau. Also so es gibt halt verschiedene Steuerarten, ja. Es wurde ja nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde in Deutschland die Hälfte des Vermögens ja wegbesteuert. Um zu sagen, wir müssen ja irgendwie die also Westdeutschland wieder aufbauen. Dann gab es halt auch von der Adenauer-Regierung, also von der CDU halt diese Vermögensabgabe, die halt über mehrere Jahre dann halt durchgesetzt wurde. Aber natürlich kann man das halt machen und wir haben global halt schon eine Vermögensversteuerung mindestens so zwischen 2-4%, was eigentlich so der Durchschnitt ist. Ja, und das ist halt schon, weil du hast ja verschiedene Arten, du hast ja die Erbschaftsbesteuerung, die halt in anderen Ländern auch höher sind als bei uns und du hast natürlich schon eine Vermögensversteuerung. In Großbritannien oder USA gibt es Vermögenssteuern, ja, und es ist nicht so, als würden die Länder zusammenbrechen, deswegen, es wird da keine Überreichen geben.
Es gibt ja auch diese Steuer, die erhoben wird, wenn...
Genau, wer weg will wer mit weg seinem will. Geld, zahlt 25%.
Ja. Was ja auch beachtlich ist. Also es ist ein ja Viertel. Doch schon erstmal günstiger zu bleiben.
Ja, auf jeden Fall.
Und für Unternehmen ja auch eher eine Standortfrage. Also da ist dann interessant, in welchem Land sie sich befinden, aus Gründen wie Infrastruktur oder so. Also ja. ob es günstig ist, genau. Das Unternehmen da zu lassen.
Ja, wie gesagt, ich würde immer so zwei Fragen mit dieser Standortkonkurrenz immer zwei Punkte aufmachen. Das eine ist erstmal zu sagen, okay, wie machen wir es dann? Ja, als Bundesrepublik und Steuerstaat besteuern wir das Welteinkommen zum Beispiel. Kann man ja auch machen. Mhm. Ja, also wie machen wir das denn dann? Also wer halt hier in Deutschland einen Pass hat, der sollte dann auch hier dann komplett mit seinem Welteinkommen besteuert werden. Dann kann man natürlich nur gewisse Sonderregeln einführen für ein paar Auslandsaufenthalte, aber das könnte man zum Beispiel ja machen, machen ja auch Länder. Das Zweite ist dann, dass man dann natürlich sagt, ja, warum machen wir nicht eine globale Vermögenssteuer, eine Mindestvermögensbesteuerung, ja? Und den Vorschlag gibt es ja auch, verwunderlicherweise, vom brasilianischen Staatschef Lula, der sagt, lasst uns doch mal eine globale Mindestvermögensbesteuerung einführen. Und wer ist wohl dagegen?
USA.
Ja, ja, also
ich schätze mal,
Donald Trump.
Staaten.
Ja, Donald Trump ist dagegen und wer vermutlich noch?
Deutschland,
da gab es ja so, als die komplette Ampel noch war und nicht die Fußgängerampel, als die FDP noch dabei war, war natürlich Deutschland dagegen. Ja, also es ist jetzt nicht so, also es gibt ja Bestrebungen, global ja da weiterzukommen und das kann man natürlich machen und es hängt ja an ein paar großen wirtschaftlich total mächtigen Ländern und Deutschland ist jetzt kein kleines Land. Also man kann, wenn man wollen würde, könnte man da relativ schnell, es ist nicht so, dass Deutschland jetzt irgendwie da die Speerspitze der globalen Steuergerechtigkeit ist. Genau, also es ist halt schon so, dass da eigentlich da mehr passieren kann und das kann man lösen auf zwei Ebenen. Also entweder, dass man halt wirklich da nochmal Konzepte einführt und es gibt ja Konzepte, um die Flucht des Vermögens halt zu besteuern. Plus, man könnte ja global mal koordiniert sagen, ja, da machen wir doch mal globale Mindeststandards, wie man halt ein globales Lieferkettengesetz macht oder europaweites Lieferkettengesetz, kann man ja sich mal einigen, grundsätzlich wird Vermögen global so besteuert.
Ja, finde ich spannend auf jeden Fall. Da müsste es, also was ja auch immer ein Kritikpunkt ist, dass es so schwierig ist, das zu erheben. Also irgendwie...
Ganz schlimm.
Also sehr, sehr schwierig dann das Vermögen irgendwie akkurat zu berechnen und dann zu besteuern. Und das wäre ja auf einer globalen Ebene nochmal schwieriger zu koordinieren, würde ich schätzen, oder?
Ich weiß nicht,
das würde dann wahrscheinlich jeder Staat für sich selber regeln, wie eben Vermögen
geschätzt wird. Also mir haut es immer einen Vogel raus, wenn ich das immer höre, dieses Argument. Ja, also ich weiß nicht, hast du schon mal Personalbuchhaltung gemacht?
Nee, um Gottes Willen.
Aber um Gottes Willen, genau.
Aber dass das bei anderen Steuern, also bei Einkommensteuer oder so ja auch funktioniert. Ist
ja,
halt
klar.
Also
ja, in der USA gibt es drei Steuerformulare. Da muss ich drei Steuererklärungen pro Jahr abgeben. Also von wegen, es geht nicht irgendwie Bürokratie hierher, steckt alles in der Bürokratie in Deutschland. Also ich halte es relativ hanebüchern. Das Zweite ist, also nur mal so ein Beispiel zu nehmen. Die Leute wissen doch, was sie an Vermögen haben. Die bewirtschaften doch das. Die haben die großen Überreichen, die haben alle ihre schönen, netten Private Offices. Ja, die haben das ja alles outgesourced, wo Leute für die ihr Vermögen vermehren. Und die wissen doch, ich kann doch nur jemandem sagen, tu mal mein Vermögen maximieren, wenn ich überhaupt weiß, was ich an Vermögen habe. Klar haben die dann meistens halt nur das Aktienvermögen, aber die 3-4 Bilder und die 5 Superjachten, die Yacht muss ich ja irgendwie ja wissen, wo die ist. Ja, und die habe ich mir irgendwann mal gekauft. Also wie gesagt, ich halte es nicht für stichhaltig und die Schätzungen vom DEW in Berlin, die laufen ja schon 3-5%. Es gibt ja Länder, die haben ja eine Vermögensversteuerung, ja, also die haben das ja und andere Länder kriegen es hin, warum soll es jetzt Deutschland nicht hinkriegen? Klar, sein 3-5% kostet schon Geld, aber die Leute haben ja Geld. ist jetzt nicht so, dass die Falschen trifft, wenn man es jetzt mal böse formuliert. Klar haben wir einen gewissen Verlust, aber man muss ja fragen, warum müssen wir denn eigentlich Vermögen besteuern?
Nee, weil sie leistungsfähig sind.
Ja, genau. Also wir haben ja ein Leistungsfähigkeitsprinzip. Erstmal ein Grundprinzip der Besteuerung. Ja, das ist das Erste. Also große Schultern müssen viel leisten. Ja, die sind ja auch leistungsstark, wie sie immer sagen. Sind ja die Leistungsträger. Ja, dann können die ja mal die Leistung ja schleppen. Das Zweite ist, Vermögen führt zu radikaler Entdemokratisierung. Das zerstört Demokratie und es zerstört Märkte und es zerstört Gesellschaft. Es kann nicht angehen, dass jemand wie Herr Kühne, also da kriege ich immer so einen Hals, sich hinstellt, ich will jetzt eine zweite Oper. Ja, ich will auch gern irgendwie ein nettes, gutes Mikro im FSK, aber warum kriege ich das nicht und Herr Kühne darf einfach so machen, wie er will. Nee, also es muss eine Grenze geben bei Vermögensungleichheit in unserer Gesellschaft, weil das einfach massiv den Demokratieprozess, halt ich habe nicht die Nummer von Herrn Tschentscher, ja, aber die Warburg-Chefs haben die schon und das finde ich schwierig. Und deswegen müssen wir halt schon, also Vermögen müssen wir aus mehreren Gründen halt besteuern. Leistungsfähigkeit ist das Erste und das Zweite ist, die jetzige Vermögenskonzentration führt ganz massiv dazu, was wir die ganze Zeit dran arbeiten, dass die Märkte zerstört werden, die Großen, also ich sage jetzt nur mal Elon Musk, aber auch Herr Kühne, so seine Klatten, die haben ja mega krassen Einfluss in unsere Gesellschaft, ja. Sowohl in der Wirtschaft, dass die Wirtschaftsprozesse zerstört werden, ja, und dass wir aber auch eine Demokratiezerstörung haben. Wir hatten ja den Skandal damals bei Merkel mit dem Chef der Deutschen Bank, mit Ackermann, dass der seine Geburtstagsfeier im Kanzleramt hatte. Und wir haben ja nicht nur bei Lobby-Control die ganze Liste durchgehen, was sie da an Lobby-Skandalen haben. Das sind meistens nicht die Leute, die in Hamburg unter der Brücke schlafen. Da habe ich noch so nicht so wenig Lobby-Skandale gehört, dass die dann plötzlich besonderen Zugang haben bei Hubertus Heil im Sozialministerium.
Ja, das schließt ja ein bisschen den Kreis zu dem, womit wir angefangen haben. Es ist undemokratisch, wenn Superreiche ihr Geld spenden oder in Stiftungen stecken. Sie haben eben einen hohen Einfluss einfach auf die Politik, wie du schon gesagt hast. Die Nähe zum Kanzleramt ist auf jeden Fall ist unübersehbar. Lobbyismus passiert von Menschen, die Geld haben, wird von Menschen angetrieben, die eben das Geld in die Parteien stecken können. Wir haben jetzt gerade auch wieder, jetzt zur Bundestagswahl hin, die, wenn das hier ausgestrahlt wird, schon gelaufen ist, aber dann kommt ja auch wieder hoch, welche GroßspenderInnen an welche Parteien spenden. Die haben einen unübersehbaren politischen Einfluss und das ist undemokratisch.
Ja. Weil es heißt ja nicht ein Euro, eine Stimme, sondern es heißt ja eine Person, eine Stimme. Und das ist einfach, widerspricht mit diesem Vermögen radikal. Ich zitiere immer diese, es gibt da von Brandeis in den USA, ein großer Verfassungsjurist, der diese Aussage, wir können uns halt entscheiden, was wir haben wollen. Demokratie oder Überreichtum, beides können wir nicht haben. Das widerspricht sich.
Ich fand also in diesem Zuge noch einen Kritikpunkt an der Vermögenssteuer aus linker Perspektive spannend, dass die natürlich auch Grenzen hat. Sie wird nicht das System verändern in dem Sinne, weil Menschen, also Superreiche, wenn sie Steuern zahlen, trotzdem immer noch weiter ihren Reichtum steigern.
Ja, ja, klar.
Also es gibt ja keine Vermögensobergrenze, was du ja vorhin auch schon als Idee mal eingebracht hast.
Ja.
Genau. Das ist auf jeden Fall eine Grenze davon. Also es wird, allein was wir jetzt schon diskutiert haben, zeigt ja, es würde ein Umdenken bringen einfach. Ja. Würde vielleicht, ja, dadurch, dass man Einkommen wieder ein bisschen mehr mit, oder Vermögen mehr mit Leistung gleichsetzt, im Sinne des Leistungsprinzips oder Leistungsfähigkeitsprinzips, dass eben Menschen, die mehr leisten können, weil sie eben mehr Geld haben und dementsprechend mehr, einfach mehr beitragen könnten, das auch tun müssen. Also würde man dieses Unwort Leistungsgesellschaft vielleicht ein kleines bisschen mehr umsetzen, dadurch, dass man eine Vermögenssteuer einführt.
Ja, die Überreichen leisten zu wenig.
Sie sind leistungsfähig, aber...
Aber leisten nicht.
Leisten nicht,
die Underperformer. Genau, es gibt zwei große Punkte, über die man nur reden muss. Wenn wir über Vermögenssteuer reden, haben wir aktuell von der Rechtslage her zwei große Hürden. Das eine ist die Substanzbesteuerung, dass wir aktuell eigentlich, da kommen wir mit einer Vermögensabgabe hin, dass wir wirklich den Leuten halt auch Vermögen wegnehmen können. Aktuell ist die Vermögenssteuer aufgrund, dass wir nicht das Vermögen reduzieren dürfen, sondern nur den Vermögenszugewinn besteuern dürfen. Da müssten wir nochmal beim Verfassungsgericht nochmal die Rechtslage ändern, die Klage ändern. Da gibt es aber Meinung, dass das schon geht. Weil das Vermögen verzinst sich, also wenn ich halt großes Vermögen habe, habe ich schon eine Verzinsung irgendwas zwischen 7% und 10% pro Jahr. Wächst das Vermögen. Und wenn ich da halt nur, sage ich mal, 2% wegnehme, bleibt ein Zugewinn von 8% immer übrig. Ja, und wenn aber das Vermögen der Überreichen mit 8% wächst, ja, ich aber nur ein Wirtschaftswachstum, generelle Steigerung, ja, der wirtschaftlichen Tätigkeiten von 1 oder 2% habe, wachsen natürlich, nimmt natürlich die Kapitalvermögen und die Leute halt, die Überreichen wandern immer weiter weg von der gesellschaftlichen Mehrheit. Also eigentlich müsste man dann richtig zur Substanz. Das ist ein großes Problem an der Vermögenssteuer aktuell in der deutschen Rechtslage.
Die Schere tut sich weiter auf, nur ein bisschen langsamer.
Genau. Kann man sagen. Genau, das ist die Folge, wenn wir halt nicht wirklich die Substanz abschmelzen.
Ja.
Weil mit der Substanz die Leute halt immer noch mehr eigentlich erheben. Außer wir haben eine Vermögenssteuer, die halt über das geht, aber da müssen wir halt echt dieses Urteil zum Verbot der Substanzbesteuerung halt mal umgehen.
Ja.
Ja, das müsste einfach mal geändert werden. Und das Zweite ist, glaube ich, da gibt's noch, kommt man vielleicht irgendwann nochmal in die ganze Problematik mit dem Halbteilungsgrundsatz, dass der Staat die öffentliche Hand nicht mehr als 50% auf das Vermögen und Eigentum der Leute zugreifen muss. Aber ich glaube, da gibt es auch Möglichkeiten, weil wir hatten ja schon mal Einkommensteuern, die waren höher. Ja, aber da müsste man nochmal genauer hinschauen. Es gibt da schon ein paar juristische Fragen, aber nach meinem Kenntnisstand ist es auf jeden Fall lösbar. Klar wird es dann vermutlich relativ große Klagen geben, aber dann landen wir genau das, warum es aktuell keine Vermögenssteuer, warum die Vermögenssteuer nicht umgesetzt wird, weil natürlich große Einkommen damals, als Theo Weigel 1997 angefangen hat, die Vermögenssteuer in Deutschland von 0,5% auf 1% erhöhen, geklagt haben. Von dem her ist halt ganz wichtig, dass wir uns halt stärker engagieren dafür, dass eigentlich wieder wir eine Vermögenssteuer haben. Weil das Geld, das da reinkäme, könnten wir für so viele sinnvolle Sachen, auf Kindergrundsicherung, kostenfreien oder kostengünstige öffentlichen Personennahverkehr. Und wir haben ja das, es gibt ja die großen Schätzungen, wir haben eine Lücke im öffentlichen, der öffentlichen Infrastruktur bei Straßen, Schulen oder auch im FSK von 600 Milliarden Euro, die fehlen. Ja, das Geld muss ja woher kommen, das kann man über Schulden machen, aber es gibt ja Leute, die haben Vermögen und die könnten ja auch gern mal ihren Reichtum zum Wohle aller mal teilen. Irgendjemand hat mal Wohlstand für alle gesagt aus dem marktradikalen Lager. Das kann man auch mal umsetzen. Soweit, ich glaube, wir haben jetzt unsere Punkte durch. Also schädigt eine Vermögenssteuer die Unternehmenstätigkeit in Deutschland, ist aber wenig plausibel, müssen wir mal wenn anders machen nochmal. Müssen wir Unternehmen befreien, damit die mehr investieren. Aber ich glaube, wir haben die Mythen gut entzaubert, aber es wird auf jeden Fall nicht das grundsätzliche Konkurrenzsystem abschaffen und verändern. Und es gibt ein paar juristische Fragen, aber der Großteil, es spricht eigentlich relativ wenig gegen eine Vermögenssteuer. Ja, ich hoffe, wir helfen euch jetzt dabei so ein bisschen in Debatten, wenn ihr da wieder so von irgendwelchen Leuten gesagt kriegt, ja, Vermögenssteuer ist das Ende der Welt. Das ist so das eine. Und dann kommen wir eigentlich zu Zielgeraden. Wir haben ja noch zwei, die große Frage, gibt es einen Schatz für uns?
Ja, einen Schatz der Woche.
Ja, wir suchen ja, die Schatzinsel sucht ja das gute Leben für alle, also die Vermögenssteuer würde ich immer so mal positiv buchen. Wäre wichtig, weil da liegen Schätze und die kann man mit dem Steuerbagger doch mal abbaggern für alle.
Genau, das zum einen, zum anderen, mein Schatz der Woche ist auch nochmal zum Thema Umdenken oder vielleicht auch Paradigmenwechsel in der Gesellschaft. Die Gleitzeit in der Schule, die getestet wurde.
Die Gleitzeit.
Das habe ich noch nicht gelesen.
Wie heißt es? Die Leute können irgendwann kommen, wann sie wollen und gehen, wann sie kennen, die Schüler oder Schülerinnen.
Ja, also es gibt so einen bestimmten Zeitrahmen. Die können jetzt nicht einfach nachmittags kommen, weil dann ist da wahrscheinlich niemand mehr. Aber das wurde jetzt gerade getestet und scheint irgendwie eine ganz gute Wirkung zu haben auf das Lernverhalten. Und ich will jetzt keine Grundsatzdiskussion über Schulsystem oder wie das aufgebaut sein sollte vom Zaun brechen. Aber ich finde es grundsätzlich schon mal gut, dass einfach solche Veränderungen erstmal gewagt werden und das getestet wird und irgendwie einfach die Bereitschaft dazu da ist, gerade nochmal Gesellschaft ein bisschen anders zu denken oder so einzelne Aspekte.
Ja, was habe ich noch? Also was ich halt schon neu, was ich vorhin schon erwähnt habe, was ich echt positiv finde, dass eigentlich jetzt in Davos, wie damals zum Anfang der globalisierungskritischen Bewegung Ende der 90er, jetzt wieder relativ großes Aktivismus war in Davos gegen das Treffen der Großkonzerne, der Überreichen mit den reichen Industrienationen. Das fand ich schon cool und dass sie auch wirklich halt zwar ein kleiner Teil, aber schon ein Teil auch von Überreichen äußert, wir brauchen halt eine andere Besteuerung von Überreichen. Das finde ich halt schon positiv und cool.
Wir müssen noch den kleinen Werbeblock anbringen, oder?
Also, stimmt, ja, jetzt kommt Werbung, obwohl wir Werbung total doof finden.
Ihr hört uns gerade entweder beim FSK, dann können wir euch empfehlen, unseren Podcast auch in wahrscheinlich 2-3 Minuten längerer Form auf allen Plattformen, auf denen es Podcasts gibt, nachzuhören.
Soweit wir das technisch hinbekommen
Soweit
haben.
Soweit wir das technisch hinbekommen haben. Toi, toi, toi.
Genau.
Oder ihr hört uns gerade auf einer dieser besagten Plattformen und dann können wir auf das FSK verweisen, das freie Senderkombinat, das in Hamburg sitzt und uns den Aufnahmeraum zur Verfügung stellt und natürlich sehr viele, sehr spannende Sendungen immer auf Lager hat.
Genau, und wer noch feststellt, dass er zu viel Geld auf dem Konto hat, kann auch gerne das mit uns oder mit dem FSK teilen. Spendenadressen findet ihr auf allen wichtigen Webseiten dazu. Und sonst wünschen wir euch weiterhin, geht nicht unter in schlechten Zeiten, sondern bleibt weiterhin aktiv, denn wir können eine bessere Welt schaffen, wenn wir wollen.